Alan Greenberg hat scheinbar alles, wovon viele nur träumen können. Einen guten Job, eine glückliche Beziehung und die 27-Jährige ist voller Lebensfreude. Trotzdem erreicht ihre Eltern am 26. Januar 2011 eine schreckliche Nachricht. Die immer fröhliche Ellen habe Selbstmord begangen. Auf eine äußerst merkwürdige und seltene Art. Doch es sei ein Suizid. Da ist sich die Polizei sicher. Ellen Ray Greenberg wächst als Einzelkind in New York City auf. Als einzige Tochter des Zahnarztes Joshua und seiner Frau Sandra wollen sie Ellen ein unbeschwertes Leben ermöglichen. Schon als Kind ist sie ein aufgewecktes, quirliges Mädchen, was sich auch als erwachsene Frau nicht ändert. Ihr fällt es leicht, neue Freundschaften zu schließen, auch als ihre Familie 1994 aus der Metropole New York wegzieht, zurück in die Heimat von Sandra nach Harrisburg in Pennsylvania, hat Ellen keine Probleme, neue Kontakte an ihrer Schule zu knüpfen. Mit ihrem Lächeln fällt sie überall auf, auch wenn Ellen selbst ihren markanten Mund als nicht schön empfindet. Heute sind es ihre Eltern, die ihre kleine Marotte übernommen haben. Sie achten bei Interviews penibel darauf, wie über ihre Tochter berichtet wird. Immer wieder betont ihr Vater dabei, Ellen hat ein tolles Lächeln, kein breites. Als Teenagerin ist sie begeisterte Sportlerin. Nach dem Abschluss beginnt sie ein Studium der Kommunikationswissenschaften an der Penn State University und arbeitet nebenbei für das Footballteam der Uni. Während ihres Studiums ist ihr großes Ziel, Logopädin zu werden. Doch nach ihrem Abschluss wird ihr bewusst, dass es nicht das ist, was sie im Leben will. Sie möchte lieber mit Kindern arbeiten. Deshalb macht Ellen noch eine Zusatzqualifikation, um ihre Lehrberechtigung zu bekommen, damit sie als Grundschullehrerin arbeiten kann. Sie findet schnell eine Stelle in Philadelphia und sie liebt die Arbeit mit den Kindern. Mit ihrem Freund Samuel Goldberg, der als Fernsehproduzent arbeitet, ist sie bereits 3 Jahre zusammen, als er ihr im Sommer 2010 einen Heiratsantrag macht. Ihre Traumhochzeit ist für den Sommer 2011 geplant. Doch dazu wird es nicht kommen. Die meisten aus Ellens Umfeld denken, dass sich die zukünftige Braut im Herbst und Winter des Jahres 2010 auf ihre bevorstehende Trauung freut. Nach außen hin wahrt die 27-Jährige auch den Schein der immer fröhlichen und lächelnden Ellen. Ihre Eltern sind einige der wenigen, die wissen, dass es ihrer Tochter zu diesem Zeitpunkt psychisch schlecht geht. Sie entwickelt Angstzustände, zieht sich immer mehr zurück und wird ungewohnt still. Spätestens als sie ihren Eltern offenbart, dass sie zurück zu ihnen ziehen und ihren Job und ihr Leben in Philadelphia hinter sich lassen will, merken sie, dass etwas mit Ellen nicht stimmt. Joshua und Sandra bieten ihrer Tochter zwar an, dass sie nach Hause kommen kann, doch sie wollen auch, dass sie sich professionelle Hilfe für ihre Angstzustände holt. Als Grund für ihren psychischen Ausnahmezustand gibt Ellen Stress bei der Arbeit an. Das sagt sie ihren Eltern und der Psychiaterin, bei der sie in Behandlung kommt. Auch einer Freundin sagt sie es, die in einem Interview Folgendes über Ellens Zustand berichtet. Sie sagte immer wieder, es sei wegen der Schule, aber sie habe es sehr vage ausgedrückt. Wenn ich sie nach dem Stress gefragt habe, herrschte langes Schweigen. Sie wollte nicht darüber reden. Heute ist sich ihre Familie nicht mehr sicher, ob sie wirklich überfordert mit den Kindern und ihrer Arbeit war. Als eine neue Lehrerin ihre Klasse übernimmt, erkennt sie keine Auffälligkeiten in der Arbeit von Ellen, die darauf hindeutet, dass sie überfordert gewesen wäre. Es ist nichts liegen geblieben und alles ist genauestens abgearbeitet. Im Januar 2011 hat Ellen 3 Termine bei ihrer Psychiaterin, der sie von starken Angstzuständen berichtet, ausgelöst durch den Druck bei der Arbeit. Wenn sie über ihren Verlobten Samuel während der Sitzung berichtet, lächelt sie und sagt, sie freue sich schon auf die Hochzeit. Sie gibt nicht an, ob es Probleme in der Beziehung gäbe und sie erwähnt weder körperlichen noch emotionalen Missbrauch. Die Psychiaterin verschreibt ihr zunächst eine niedrige Dosierung von Xanax zur kurzfristigen Behandlung ihrer Angst- und Panikattacken. Danach wechselt sie auf Klonopin und verschreibt Ellen zusätzlich Ambien als Schlafmittel. Ambien hat in den letzten Jahren einen zweifelhaften Ruf erlangt. Trotzdem ist es das meistverkaufte Schlafmittel in den USA. Und Stars machen das gefährliche Medikament salonfähig. Elon Musk schwört auf Ambien und twittert 2017 A little red wine, vintage record, some Ambien and magic. Der Rapper Jay-Z widmet Ambien eine Zeile in einem seiner Songs. Und der Schauspieler Sean Penn scherzt in einer Late-Night-Show, dass er noch auf Ambien sei. Dass das Medikament starke Nebenwirkungen hat, scheint zweitrangig zu sein. Menschen schlafwandeln, bewegen sich wie Zombies, fahren Auto, obwohl sie nicht richtig wach sind, und tun Dinge, an die sie sich später nicht mehr erinnern können. Der Schauspieler Charlie Sheen bezeichnet Ambien als Aspirin des Teufels, dessen Entzug schwieriger ist als von sämtlichen anderen Drogen. Doch das scheint die meisten Menschen nicht davon abzuhalten, weiter Ambien einzunehmen. Es ist in der US-amerikanischen Gesellschaft salonfähig. So sehr, dass die New York Times lieber dazu rät, eine Glocke an der Eingangstür aufzuhängen, um einen vor dem Schlafwandeln abzuhalten, als die Einnahme von Ambien einzustellen. Im Gegensatz zu vielen anderen ist sich Ellen Greenberg unsicher, als ihr die Medikamente verschrieben werden. Sie zögert und fühlt sich unbehaglich, ob sie diese wirklich einnehmen soll, entschließt sich auf den Rat ihrer Ärztin dann aber doch dazu. Eines versichert ihre Psychiaterin allerdings: Selbst in der dunkelsten Zeit ihrer Angststörung hatte Ellen keine Suizidgedanken. Am Morgen des 26. Januar 2011 telefoniert die 27-Jährige mit ihrer Mutter Sandra. Es ist gegen 7 Uhr. Beide Frauen fahren gerade zur Arbeit und telefonieren währenddessen. Einige Tage zuvor hatte Ellen die Einladung für ihre Hochzeit verschickt. An diesem Tag schneit es stark in Philadelphia. So sehr, dass die Schule früher beendet wird, damit die Kinder vor dem angesagten Schneesturm nach Hause können. Auch Ellen Greenberg hat deshalb früher Feierabend und fährt zurück in ihre Wohnung, in der sie mit ihrem 28-jährigen Verlobten Samuel lebt. Während es draußen schneit, verlässt Samuel die Wohnung um 16.45 Uhr, um in den Fitnessraum zu gehen, der im Apartmentkomplex ist. Gegen 17.30 Uhr will er wieder in die gemeinsame Wohnung. Doch nun ist diese von innen abgeschlossen und er hat keinen Schlüssel bei sich. Er klopft mehrmals, aber seine Freundin Ellen öffnet ihm nicht. Zwischen 17.32 Uhr und 17.54 Uhr schreibt er ihr einige Nachrichten, dass sie ihm öffnen soll und die immer ungeduldiger werden. Hallo, öffne die Tür. Was machst du? Ich werd sauer. Hallo, ich hoffe, du hast eine Ausrede. Was zum Teufel? Danach geht Samuel nach unten in die Lobby und bittet den Wachmann Phil, ihm die Tür seines Apartments zu öffnen, da seine Freundin nicht aufmacht. Zwei Sachen fallen Phil dabei auf. Dinge, die möglicherweise nichts bedeuten, aber trotzdem eines der vielen Rätsel sind, die um den Fall kreisen. Samuel betont auffallend oft, dass er zuvor im Fitnessraum war. Doch der Wachmann bemerkt, dass er keine Turnschuhe, sondern seine Stiefel trägt, die er auch sonst draußen anhat. Phil erklärt ihm, dass er nicht einfach die Wohnung öffnen oder aufbrechen darf. Daraufhin will Samuel das selbst übernehmen. Laut seiner Aussage hätte ihn der Wachmann zum Apartment begleitet. Phil sagt hingegen aus, dass er seinen Platz in der Lobby gar nicht verließ. Als Samuel zurück im 6. Stock ist, tritt er die Tür des Apartments ein. Direkt hinter der Wohnungstür liegt die Küche des Paares. Dort macht er die schreckliche Entdeckung. Ellen ist tot. Sie sitzt zusammengesackt auf dem Boden, mit dem Rücken ist Ellen an die Küchenzeile gelehnt. Ihre Beine sind nach vorne gespreizt. Samuel greift umgehend zum Handy, aber er ruft nicht sofort den Notarzt. Doch das kommt erst viele Jahre später heraus. Er ruft seine Eltern an und danach seinen Onkel, einen Anwalt, die sich auf den Weg zur Wohnung machen. Erst danach ruft er die 911 an. Er macht am Telefon den Eindruck, als sei er aufgelöst, sagt immer wieder: oh Gott, meine Verlobte, da ist Blut. Doch der Frau in der Notrufleitung fällt etwas auf. Samuels Stimme steht im kompletten Kontrast zu dem, was er ihr sagt. Auch wenn er aufgeregt klingen will, ist seine Stimme ruhig. Der Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia, Guy D'Andrea, sagt über den Notruf in einem späteren Interview: Es gibt kein Handbuch, wie man sich in solchen Situationen verhält. Allerdings hat mich sein Ton stutzen lassen. Noch am Handy bittet die Frau in der Notrufzentrale, dass Samuel, so lange wie der Rettungswagen braucht, eine Herzdruckmassage durchführen soll. Sie gibt ihm dafür durch das Telefon die Anweisung. Doch erneut reagiert Samuel nicht so, wie sie es erwarten würde. Er sagt: Muss ich das wirklich machen? Nach 2 bis 3 Minuten bricht sie dann die Anweisung für Samuel ab, denn ihm fällt etwas auf. Es steckt ein langes Messer 10 Zentimeter tief in der Brust von Alan. Auch für Guy und Rhea ist das nicht nachzuvollziehen. Es dauert 2 bis 3 Minuten, bis er merkt, dass sie ein Messer in der Brust hat. Er war direkt neben der Leiche und es ist kein kleines Gemüsemesser, sondern ein großes Fleischmesser. Um 18.40 Uhr treffen die Rettungskräfte und die Polizei ein. Doch sie können nichts mehr machen. Alan Greenberg ist tot. Ihr Körper weist zahlreiche Stichwunden auf. Insgesamt sind es 20. 10 befinden sich im Brustbereich, 10 weitere im Nacken und im Hinterkopf. 2 der Stiche sind so tief, dass sie tief ins Gehirn und Rückenmark eingedrungen sind. Die Tür ist von innen verschlossen und in der Wohnung gibt es keine Einbruchsspuren. Erst Jahre später stellt sich heraus, dass es nur ein einfaches Schloss ist, das man sogar von außen verschließen kann. Auch Samuels Aussage, dass er sich gewaltvoll Zugang zur Wohnung verschafft hat, sieht bei näherer Betrachtung ganz anders aus. Die Tür war nicht eingetreten, es fehlt lediglich eine Schraube und es sieht eher so aus, als hätte jemand nur stärker an ihr gerüttelt. In der Küche, dem Tatort, liegt eine aufgeschnittene Orange und eine Schale voll abgewaschener Blaubeeren, so als hätte Alan diese gerade vorbereitet und sei überrascht worden. Auffällig am Tatort ist, dass für die extremen Stichwunden wenig Blut in der Küche verteilt ist. Auch Alan selbst hat noch ein sauberes weißes Geschirrhandtuch in der Hand. Im Rest der Wohnung gibt es ebenfalls keine Blutflecken und das Messer weist später nur Alans DNA auf. Im Schlafzimmer finden sie Alans Medikamente, Ambien und Klonopin. Es sind später auch die einzigen Medikamente, die im Blut der Toten gefunden werden. Doch die Polizei weiß, dass dies starke Medikamente sind und sie hören von den psychischen Problemen, die Alan vor ihrem Tod hatte. Dass sie nie selbstmordgefährdet war, scheint nur wenig Relevanz zu haben. Es gibt keinen Hinweis auf einen Kampf, einen Einbruch oder dass jemand anderes im Apartment war. Und Alan scheint sich nicht gewehrt zu haben. Deshalb entschließt sich die Polizei zu einem folgenschweren Fehler. Alan Greenberg hätte Suizid begangen und sich selbst 20 Messerstiche, zum Teil im Kopf und im Nacken, zugeführt. Die Wohnung wird daher auch nicht als Tatort angesehen. Es gibt keine weiteren Untersuchungen. Dass Alan offensichtlich nach ihrem Tod noch einmal bewegt und in die Position gesetzt wurde, in der sie gefunden wurde, scheint auch niemandem vor Ort aufgefallen zu sein. Das Blut in ihrem Gesicht ist nicht nach unten geronnen, sondern diagonal. Die Polizei inspiziert nicht den Müll, sie macht keine Luminol-Untersuchung, sie schauen nicht, ob kürzlich jemand das Apartment gereinigt hat und es werden keine Spuren gesichert. Als Joshua und Sandra Greenberg die Nachricht vom Tod ihrer Tochter erreicht, trifft sie der Schock. Sie denken zunächst an einen Unfall und fahren sofort nach Philadelphia. Die Nachricht von Alans Tod teilt ihnen aber nicht Samuel mit, sondern nur seine Eltern. Doch als die Polizei ihnen sagt, dass Alan Suizid begangen haben soll, können sie das nicht fassen. Niemals hätte sich Alan das Leben genommen, niemals auf so brutale Weise und niemals ohne Abschiedsbrief. 2 Tage später bestätigt der Obduktionsbericht ihre Vermutung. Laut erstem Gerichtsmediziner sei es unmöglich, davon auszugehen, dass sich Alan Greenberg selbst mit 20 Messerstichen getötet haben sollte. Er notiert Mord in dem Bericht. Das bis heute wohl stärkste Argument für Mord ist, dass sich Alan die 10 Stichverletzung im Nacken und im Kopf nicht selbst zugefügt haben kann. In dieser Position hätte sie auch nicht die Kraft aufwenden können, mit dem Messer ihre Schädeldecke selbst zu durchbohren. Wenn man von Suizid ausgeht, ist wohl die größte Frage in diesem Zusammenhang, warum sich Alan Greenberg auf so brutale Weise das Leben nehmen sollte. Sollte sie wirklich vorgehabt haben, Suizid zu begehen, warum hätte sie nicht eine andere Methode gewählt? Warum sollte sie sich plötzlich dazu entscheiden, während sie gerade Obst abwäscht? Dass Alan keine Abwehrverletzung hat, ist ein weiteres Mysterium im Fall, aber der Gerichtsmediziner führt dafür eine Möglichkeit an. Da die Abwehrverletzungen fehlen, kann nicht rekonstruiert werden, in welcher Reihenfolge Alan die Stichverletzung bekam. Es könnte somit sein, dass der erste Stich sie am Nacken traf, ihr Rückenmark durchtrennte und sie somit lähmte. Wenn es so gewesen sei, wäre Alan ihrem Angreifer schutzlos ausgeliefert. Immer und immer wieder wäre sie mit dem Messer angegriffen worden, ohne sich wehren oder bewegen zu können. Da die Art der Verletzung allerdings so spezifisch ist, rät der Gerichtsmediziner dazu, das Rückenmark noch einmal von der Neuropathologie untersuchen zu lassen. Doch der Gerichtsmediziner stellt noch etwas fest. Ellen hat zahlreiche blaue Flecken, die sich in verschiedenen Stadien der Heilung befinden. Einige frische sind auch am Hals. Für Ellens Eltern ist der Obduktionsbericht eine kleine Hoffnung in der düsteren Zeit, die sie gerade durchmachen. Vom Verdacht auf Mord erfährt Joshua Greenberg, als er auf dem Weg zur Trauerfeier seiner eigenen Tochter ist. Joshua und Sandra kennen sich nicht aus mit Mordermittlungen. Sie vertrauen der Polizei und ihrer Arbeit und schöpfen Hoffnung, dass sie eine schnelle Antwort auf die Frage bekommen, warum ihre geliebte Tochter sterben musste. Doch sie ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass diese Frage sie bis heute beschäftigen wird und die Aufklärung des Todes von Ellen zu ihrer Lebensaufgabe wird. Die Polizei leitet nach dem ersten Obduktionsbericht eine Mordermittlung ein. Doch sie stehen vor der großen Frage, wer verantwortlich sein könnte. Es sind mittlerweile einige Tage vergangen, das Apartment ist gereinigt, der Müll ist entsorgt und mögliche Spuren sind vernichtet. Als Verlobter rückt zunächst Samuel Goldberg in den Mittelpunkt der Ermittlung und sie prüfen die Überwachungsaufnahmen aus dem Apartmentkomplex. Die zeigen, dass keine fremde Person sich Zugang zur Wohnanlage verschafft hat. Die Aufnahmen bestätigen außerdem, dass er im Fitnessraum war und die Nachbarn sagen, dass sie an diesem Tag nur Samuel gehört haben, wie er vor der Wohnung an die Tür geklopft und nach seiner Freundin gerufen hatte. Auch Ellens Laptop wird untersucht. Die Polizei meldet, dass sich darauf Google-Suchanfragen gefunden hätten, die eindeutig auf einen Suizid hinweisen. Angeblich habe die 27-Jährige nach schneller Selbstmord und schmerzloser Selbstmord gesucht. Erst Anfang 2021 kommt heraus, dass es sich dabei um Scheinsuchanfragen von verwandten Suchbegriffen handelt. Ellen selbst hat dies nie gegoogelt, sondern sich über Ambien informiert und gesucht, ob eine Nebenwirkung des Medikaments Gewichtszunahme ist. Menschen, die das Gleiche gegoogelt haben, haben auch nach Suizid gesucht, wodurch dieser Suchbegriff auf ihren Laptop auftaucht. Bei einer Pressekonferenz teilt die Polizei mit, dass sie zwar an einem Mord ermitteln, trotzdem nicht ausschließen wollen, dass es auch ein Suizid sein könnte. Der Polizeisprecher sagt dabei selbst, dass die Behörden eher zur Suizidtheorie neigen und die psychischen Probleme von Ellen Greenberg näher untersuchen wollen. Im April 2011 erreicht die Familie Greenberg dann die schockierende Nachricht. Die Ermittlungen sind eingestellt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Ellen Suizid begangen hat. Allerdings teilt ihnen das nicht die Polizei mit. Ihre Eltern erfahren erst in der Presse davon. Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine weitere Person im Apartment war. Sie führen die Suchanfragen, die psychischen Probleme und die Medikamente an. In ihren Augen alles Hinweise, die für einen Suizid sprechen. Erst auf Nachfrage des Anwalts der Familie gibt die Polizei noch einen weiteren Grund für die Annahme an. Es hätte eine zweite Obduktion gegeben und die Neuropathologin Dr. Lucy Roque habe bestätigt, dass das Rückenmark nicht durchtrennt wurde. Ellen hat sich somit nicht gewehrt und somit hat die zweite Untersuchung bestätigt, dass sie Suizid beging. Für Ellens Eltern beginnt mit diesem Rückschlag der Kampf gegen die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei. Doch lange sind sie machtlos. Der zweite Obduktionsbericht darf angeblich weder den Eltern noch dem Anwalt ausgehändigt werden. Immer wieder schicken sie Anfragen an die Polizei, doch es heißt nur, dass sie lediglich befugt darüber sind, die Todesart und die Todesursache freizugeben. Der vollständige Obduktionsbericht darf aus Datenschutzgründen nicht freigegeben werden. Daraufhin reichen die Eltern sogar Klage gegen die Polizei und die Gerichtsmedizin ein, um die Veröffentlichung des Obduktionsberichts zu erzwingen. Ohne Erfolg. Deshalb beginnen sie ihre eigenen Ermittlungen und holen sich dabei Unterstützung von Experten auf dem Gebiet. Ellens Mutter sagt dazu in einem Interview: "Es hat Jahre gedauert, bis wir alle Beweise zusammengefügt haben. Am Anfang saß ich nachts über den Berichten und schaute mir sie mit einem Lineal an und versuchte herauszufinden, wie flach oder tief die Schnitte am Körper meines Kindes waren und welche Auswirkungen sie haben. Doch wir haben schnell gemerkt, dass wir Experten brauchen, um alles aufzuklären." Mit dem ersten Obduktionsbericht, den Fotos vom Tatort und der Leiche, konsultieren sie den führenden Gerichtsmediziner Cyril Wake, der den Fall als stark tötungsverdächtig einstuft und anmerkt, dass er nicht versteht, wie dieser Fall als Selbstmord eingestuft werden kann. Als der mysteriöse Tod von Allen auch in der US-amerikanischen Presse publik wird, melden sich weitere Experten, die den Greenbergs helfen wollen und sie kostenlos unterstützen, die Wahrheit herauszufinden. Darunter ist der ehemalige Generalstaatsanwalt Walter Cohen sowie der ehemalige Leiter der Detective-Einheit in Harrisburg, Tom Brennan. Als sie die Berichte lesen, kann sich keiner von ihnen vorstellen, dass Allen wirklich Suizid begangen haben könnte. Sie sind es auch, die den Kontakt zum Bezirksstaatsanwalt Guy Dandrea herstellen, der vorher noch nie etwas von diesem rätselhaften Fall gehört hat, der aber sofort sein Interesse weckt. Er versucht anhand der Akten zu rekonstruieren, wie die Polizei zur Theorie kommen konnte, dass Allen Suizid begangen habe. Doch er kann nichts finden. Der Hauptgrund ist schließlich der Untersuchungsbericht der Neuropathologin Dr. Lucy Roque. Doch dieser ist nicht in den Akten. In der Verwaltung der Polizei gibt es auch keine Kopien dieses Berichts oder eine Rechnung, dass die unabhängige Expertin für die Untersuchung beauftragt war. Deshalb fragt er direkt bei Dr. Roque an. Diese bestätigt ihm, dass sie nie Allen Greenberg obduziert hatte oder anderweitig über den Fall Bescheid wusste. Im Obduktionsbericht findet er weitere Ungereimtheiten. Die Polizei gibt als Grund für die zahlreichen blauen Flecke, die Allens Leiche hat und teilweise einige Tage alt sind, an, dass sie sich diese bei Kontaktsportarten zugezogen hat. Doch Allen hat gar keinen Sport mehr gemacht. Guy Dandrea beginnt sich weiter in den Fall einzulesen. Er hört sich den Notruf von Samuel an, liest seine widersprüchlichen Aussagen und sieht Fotos des Türschlosses, für das es sogar zahlreiche YouTube-Tutorials gibt, wie man diese von außen öffnen und schließen kann. Währenddessen erhöhen Allens Eltern mit Social-Media-Kampagnen und einer Petition den Druck auf die Behörden, endlich die Todesursache in Mord zu ändern. 2020 wird mit Hilfe der neuen Technik, der Fotogrammetrie, die es zum Zeitpunkt von Allens Tod noch nicht gab, eine 3D-Animation ihrer Stichwunden angefertigt. Diese beweisen, dass Allen Greenberg sich nicht selbst erstochen haben kann. Seit 2020 haben sich die Beweise gehäuft, dass Allen ermordet wurde. Auch die Strafverfolgungsbehörden können sich diesem öffentlichen Druck nicht mehr entziehen. Im Oktober diesen Jahres wurde deshalb angekündigt, dass der Fall gerichtlich geprüft wird, um die Todesursache möglicherweise nachträglich wieder in Mord zu ändern. Denn Mitte Oktober hat sich die Beweislast noch einmal verstärkt. Eine Expertin hat sich des mysteriösen Falls angenommen und ihr ist ein entscheidender Beweis aufgefallen, dass Allen schon vor den Messerstichen tot war. Obwohl Allens Körper 20 Stichwunden aufweist, darunter eine massive Verletzung am Kopf, die bis zum Gehirn vorgedrungen ist, hat ihre Leiche kaum geblutet. Auch in der Küche ist auffallend wenig Blut gefunden worden. Das würde eins bedeuten. Allen hat zum Zeitpunkt der Stichwunden gar nicht mehr gelebt, weshalb auch nur wenig Blut aus den Wunden ausgetreten ist. Möglicherweise wurde sie vorher erwürgt. Das könnte auch die blauen Flecken erklären. Doch vor allem bedeutet diese Erkenntnis eines. Allen kann sich nicht selbst mit den Messerstichen getötet haben. Samuel Goldberg schweigt zu den aufkommenden Vorwürfen. Seitdem der Tod seiner damaligen Freundin in den letzten Jahren stark in den US-amerikanischen Medien thematisiert wird, äußert er sich nicht dazu. Interviewfragen blockt er ab und auch die Versuche seitens der Strafverfolgungsbehörden, mit ihm zu reden, sind bislang gescheitert. Auch zu Joshua und Sandra Greenberg hat er keinen Kontakt mehr. Nach dem Tod von Allen hat er sich noch ein paar Mal bei seinen ehemaligen Schwiegereltern gemeldet, doch der Kontakt ist schnell abgeflacht. Die letzte Nachricht, die sie von Samuel erhalten haben, war, dass er nun heiraten wird. So wie es eigentlich mit ihrer Tochter Allen geplant war. Solange der Tod von Allen als Selbstmord eingestuft ist, muss er sich nicht äußern. Das ändert sich allerdings, sollten Allens Eltern Erfolg haben und die Todesursache in Mord geändert werden. So lange werden Joshua und Sandra Greenberg weiter für ihre tote Tochter kämpfen. Sie wollen Gerechtigkeit, denn sie sind sich sicher, dass dort draußen ein Mörder ist, der bis heute ungestraft mit dem Mord an Allen Greenberg davongekommen ist.